Herzlich willkommen zu DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist Eva Vera Ritter. Ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Erst vor knapp 2 Monaten haben wir Podcast-Folgen aufgenommen, um Orientierung zu geben. Da ging es um die Themen Regulatorik. Was bedeutet die neue EU-Nachhaltigkeitsregulierung, die CSRD, die Taxonomie, die CSDDD, neue Produktregeln und jetzt, zack, kommt plötzlich das Omnibus-Paket der EU-Kommission. Ein Vorschlag, der viele der neuen Regeln gleich wieder verändert. Das greifen wir auf. Und heute spreche ich mit dem uns bekannten Arne vom Hofe und wir fragen heute, ist jetzt alles hinfällig oder nur neu sortiert? Was bedeutet das vor allem für den mittelständischen Unternehmen? Bleiben Sie dran, es geht gleich los. Hi Arne, schön, dass du schon wieder da bist und wir heute zu dem brandaktuellen Thema sprechen können.
Ja, dank dir für die Einladung, dass ich nochmal da sein darf. Da hat sich ja eine Menge getan, insofern gut, dass wir wieder sprechen.
Ja, ganz genau. Wir steigen direkt ein. Was ist der Omnibus? Warum kommt der Omnibus überhaupt und warum jetzt?
Die EU-Omnibus-Verordnung, wie sie ja so schön heißt, die ist jetzt im Februar 2025 ja von der EU-Kommission vorgestellt worden und die zielt im Kern darauf ab, eine ganze Reihe von Regelungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung wie die sagenumwobene CSRD, ich führe jetzt nicht mal alle Details auf, also die ganzen Abkürzungen, die sogenannte CSDDD, also die, wo es um die Lieferketten geht, die EU-Taxonomie, das alles soll harmonisiert werden und der administrative Aufwand soll für Unternehmen und hier tatsächlich insbesondere KMU, der soll reduziert werden. Mhm. Und ich glaube auch für uns, die wir die Podcasts aufgenommen haben, wo die Omnibus-Initiative, also die letzten 4 Podcasts, noch nicht publiziert war oder es noch nicht, man noch nicht wusste, dass es kommt, da wirkt das Timing jetzt eigentlich recht paradox, weil die meisten Regeln ja doch eigentlich erst in dem letzten Jahr überhaupt veröffentlicht worden sind. Vieles wie die CSRD ist auch noch gar nicht in nationales Recht umgesetzt. Und jetzt hat man das Gefühl, die EU zieht sich eigentlich schon zurück, bevor es überhaupt richtig losgeht. Also bevor überhaupt das meiste in Kraft tritt. Und dann stellt man sich natürlich schon die Frage, ja, warum eigentlich? Ja, da ist der, glaube ich, der Draghi-Report zu nennen. Wenn man sich so im EU-Kontext bewegt, dann hat man wahrscheinlich mitbekommen, dass so im September 2024 da ein großer Report rauskam, den hatte die EU-Kommission beauftragt und gefragt, warum sind wir denn oder wo stehen wir in der EU in puncto Wettbewerbsfähigkeit, wenn es um unsere Wirtschaft geht und was müssen wir in der Zukunft machen, wirtschaftspolitisch, um die Nase vorne zu haben, gerade auch im geopolitischen Wettbewerb mit den USA und China. Ja, und da kam im Kern raus, weniger Bürokratie, mehr Investitionen. Mhm. Und ja, man sieht einfach, wir haben in Europa ein geringeres Wachstum schon seit einiger Zeit. Ja. Und auch die Prognosen gehen in diese Richtung. Wir haben geringere Investitionen, höhere Energiekosten. Und ein großes Thema, was da eben aufgetaucht ist, ist das Thema Regulation. Wir haben halt unverhältnismäßig viele Vorschriften, von denen sich viele Unternehmen sehr belastet fühlen. Und das kann man tatsächlich auch quantifizieren. Ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht da, aber das wird sich jetzt nicht eine reine gefühlte Wahrheit, sondern es ist Evidenz, dass dem so ist. Und das bindet natürlich Ressourcen, die dann nicht für andere Themen und auch für Innovationen frei sind. Ja, und ich sage mal, in diesem Fahrwasser ist eigentlich der Omnibus einzuordnen, dass man sagt, okay, wir haben eh schon viel Bürokratie und jetzt kam noch eine ganze Reihe von Verordnungen. Und ja, in dieser Kombination mit mangelnder Wettbewerbsfähigkeit wurde dann eigentlich gesagt, okay, es muss vereinfacht werden, einfacher werden. Eigentlich soll nicht dereguliert werden. Da kann man jetzt drüber streiten. Ja, und vielleicht noch ein Punkt zum Thema Ziele. Was ganz klar ist, ist natürlich Bürokratieverringerung, aber es geht eben auch um Harmonisierung, ne? Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Also eine Menge Themen, die damit auf einmal erschlagen werden sollen.
Ja, du hast es ja eben schon so ein bisschen angeschnitten im Hinblick auf unsere quasi 4 Folgen aus dem Winterspecial, wo wir über die verschiedenen Regulatorik gesprochen haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, was stimmt denn davon jetzt noch und was hat sich durch den Omnibus-Vorschlag verändert?
Ja, also ganz grundsätzlich kann man sagen, dass die Regulatorik, also die Ziele der Regulatorik bleiben erstmal ähnlich oder eigentlich, ich würde sogar sagen, relativ gleich. Es soll eine bessere Datengrundlage geschafft werden, um Nachhaltigkeit zu steuern. Viele Betriebswirtschaftler oder Betriebswirtschaftlerinnen kennen das Thema, was man nicht misst, kann man nicht steuern. Und das ist im Bereich Nachhaltigkeit so und da kommt ja auch die ganze Regulatorik her. Es gibt einfach zu wenig Daten und das soll schon im Kern bestehen bleiben. Es sollen mehr Daten und vor allem vergleichbare Daten erhoben werden, so dass Unternehmen sich gegenseitig vergleichen können und eigentlich wissen, wo sie stehen, dass aber auch die Finanzwirtschaft sich daran orientieren kann, zum Beispiel bei der Kreditvergabe oder auch bei Investitionen, dass einfach alle wissen, okay, wie performt denn dieses Unternehmen? Wie leistungsstark ist dieses Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit? Welchen Risiken ist das ein Unternehmen ausgesetzt? Und welche Chancen hat das vielleicht auch? Nachhaltigkeitstransformation ist ja ein ziemlich großes Investitionsziel auch, ne? Wenn man jetzt an die einschlägigen Wenden denkt, Ernährungswende, Mobilitätswende, Energiewende und so weiter.
Ja.
Ja, und da ist zu sagen, also die EU-Taxonomie bleibt im Kern so bestehen. Das Einzige ist, dass die Unternehmen jetzt freiwillig reporten können, solange sie weniger als 450 Millionen Euro Umsatz haben. Dann vorher waren es eben eigentlich alle CSRD-pflichtigen Unternehmen, also die Schwellenwerte waren deutlich niedriger. Das bedeutet, man kann reporten, muss aber nicht. Mhm. Diese Finanzmarktrichtlinie, also die Reporting Vorgabe für Finanzunternehmen, die SFDR, die bleibt erstmal unverändert. Man kann jetzt darüber streiten, ob gerade die Finanzunternehmen eigentlich noch so gut an entsprechende Nachhaltigkeitsdaten drankommen wie vorher, weil die haben sich natürlich schon darauf verlassen, dass viele Unternehmen jetzt auch Daten reporten, die sie nutzen können. Also wer jetzt gerade eine Startup-Idee hat, der kann da gerne reingehen in diese Lücke. Es werden viele Daten gebraucht, ja, die jetzt nicht mehr so standardisiert erhoben werden vielleicht. Ja, sonst im zweiten Podcast haben wir über die CSRD gesprochen und die ESRS. Da ist vielleicht eine wichtige Botschaft, das war zumindest aus der Perspektive der Personen, die sich mit Nachhaltigkeit intensiv auseinandersetzen, dass dieses Thema doppelte Wesentlichkeit sehr wichtig gewesen. Das bleibt bestehen. Die Unternehmen, die jetzt schon nach der CSRD reporten, das sind ja eigentlich nur die wirklich großen Unternehmen, also große, vor allem auch kapitalmarktorientierte Unternehmen, die berichten weiterhin danach und ansonsten sind es die Unternehmen, die jetzt in 26 und 27 hätten berichten sollen, die sogenannten Welle 2 und 3 Unternehmen. Da ist, glaube ich, die Regelung, dass sie jetzt in 2 Jahren, also es 2 Jahre Aufschub gibt. Das heißt, die sollen alle erst ab 2028 für das Jahr 2027 dann reporten. Und generell bei der CSRD wichtig, nur noch Unternehmen, die größer 1000 Mitarbeiter sind überhaupt davon betroffen. Und das ist eine signifikante Reduktion. Also vorher sprachen wir so von 50.000 Unternehmen, circa wurde in der EU immer geschätzt. Und jetzt sprechen wir über 10.000 Unternehmen, die dann noch betroffen sind. Also das ist schon eine ganz massive Veränderung. Ja. Wenn man sich das vorstellt, 40.000 Unternehmen weniger, deren Lieferketten, die davon betroffen sind. Also das ist schon signifikant, so würde ich mal sagen.
Deutlich, ja.
Ja, vielleicht noch der Punkt ESRS. Das sind ja die Standards, nach denen in der CSRD reportet werden soll.
Ja.
Und die sollen um 70% entschlackt werden. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich auch gedacht, entschlackt. Okay, was haben Sie sich denn dann vorher dabei gedacht,
ja,
als Sie die aufgestellt haben? Da gibt es auch wirklich eine sehr intensive Debatte darüber, ob das jetzt eigentlich gut oder schlecht ist. Wird die entkernt, wird dereguliert, wird vereinfacht? Ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber Fakt ist, dass einfach viele Pflichtangaben zu freiwillig umgestellt werden, dass es ein abgestuftes System gibt, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, was für ein Risikoprofil das hat und so weiter. Das heißt, im Kern kann man sich eigentlich vorstellen, dass jeder einzelne Punkt, der hier entwickelt und gedacht wurde, auf die Frage hin geprüft wird, ist das realistisch, das Unternehmen das überhaupt leisten können? Braucht es das wirklich unbedingt? Es werden auch viele qualitative Daten, die reportet werden sollen rausgenommen werden. Das heißt, ein Fokus auf quantitative Daten und so weiter. Ja, und auch bestimmte komplexe Themen, die enthalten sind. Biodiversität, Klimarisiken messen. Das ist natürlich für bestimmte Unternehmen sagt man dann, ja, okay, danke, wie soll ich das denn genau eigentlich machen? Also wo man einfach auch nicht so einfach drankommt, ne, an solche Daten. Das sind dann sehr komplexe Kennzahlen, die da zu ermitteln sind, wo man dann auch meist eben Hilfe von externen Beratern braucht. Und all solche Sachen werden vereinfacht. LKSG haben wir unseren dritten Podcast drüber gemacht, das schöne Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Der Koalitionsvertrag, so liest man, es wurde beschlossen, dass es abgeschafft werden soll, so sich denn diese Regierung konstituiert. Mhm. Und das soll dann eben, also wenn ich es richtig verstanden habe, das ist ja alles noch das, was geplant ist und nicht das, was schon tatsächlich so jetzt schon in Recht überführt ist. Ja. Im Moment gilt das Lieferkettengesetz noch.
Ja, ja.
Genau, und jetzt sagt man bei der, also die Idee ist, dass das europäische Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was ursprünglich mal schärfer war als das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das aber eben gerade auch etwas reduziert wird in seiner Bissigkeit, das soll dann sozusagen als Anlaufpunkt genommen werden. Wie das jetzt genau geregelt ist, also wann das abgeschafft wird, das ist tatsächlich noch nicht geklärt, wird sich aber bald klären.
Ja.
Und bei dem europäischen Thema ist vielleicht wichtig zu wissen, ich glaube, das ist das, was sehr vielen Unternehmen sehr viel Kopfschmerzen bereitet hat, ist, dass das europäische Lieferkettengesetz die Idee hatte, dass man eine Vielzahl von Unternehmen in der Lieferkette sozusagen im Blick haben muss. Und das wird jetzt auf direkte Partner begrenzt, also sozusagen Tier-One-Partner.
Ja.
Und das Monitoring nur noch alle 5 Jahre, keine einheitliche Haftung etc. Also da wird eine Menge dran gedreht. Ja, das sind eigentlich so im Wesentlichen die Themen, die sich verändern, würde ich sagen. Die Richtung bleibt, aber wer wird genau betroffen ist, wie viel und für wen, da tut sich noch einiges.
Okay, dann wollen wir nochmal schauen, dass wir es noch ein bisschen konkreter machen. Was steht konkret im Omnibus-Vorschlag?
Also wir haben jetzt gerade eine Menge Sachen schon adressiert, glaube ich. Also das Wichtigste für KMU ist, sie dürfen, also wenn es um Lieferkettenpflichten geht, werden sie weniger als zuvor davon von entsprechenden Anfragen betroffen sein. Das heißt, es gibt ein sogenanntes Value Chain Cap, wird eingeführt. Das heißt, große Unternehmen dürfen von KMU nur noch dann Informationen anfordern, wenn es entweder, also wenn es über Tier 1 ist, wenn es einen harten Verdacht gibt oder ein hartes Thema, das da ist. Und sie sind in dem, was sie anfragen dürfen, reduziert auf den sogenannten VSMI-Standard. Der ist im Dezember 2024 erstellt worden. Das ist quasi eine erleichterte Variante oder eine vereinfachte Variante der ESRS-Standards. Und im Kern, ja, ist das, glaube ich, schon eine sehr große Entlastung, weil natürlich immer die Sorge besteht als KMU, dass die Großunternehmen, die dann betroffen sind von der Regulatorik, quasi alle Anforderungen mehr oder minder 1:1 durchreichen und sagen so, dann brauchen wir ab jetzt alle Daten von euch und die Unternehmen oder gerade die KMU dann in der Lieferkette das nicht leisten können oder eben unter entsprechend hohen Kosten leiden. Und ich glaube, da, das ist echt ein großer Punkt. Es wird eine weniger intensive Prüfungspflicht geben. Im Moment gibt es dieses Limited Assurance, wo also sozusagen so eine Art Plausibilitätscheck gemacht wird, stichprobenartig. Und das sollte eigentlich noch hochgestuft werden. Ich bin jetzt selber kein Wirtschaftsprüfer, aber es sollte quasi eine höhere Plausibilität erfolgen in der Prüfung, was dann bedeutet auch wieder höhere Kosten und so weiter. Und all das soll auch reduziert werden.
Danke schon mal an der Stelle. Jetzt gehen wir noch mal so ein bisschen auf Gültigkeit ein. Was ist denn jetzt schon gültig und was noch nicht, Arne?
Also das, was wir bisher gesehen haben, also es gibt dieses Omnibus-Paket, was im Februar veröffentlicht wurde, das ist ein Vorschlag. Das ist ein Vorschlag der EU-Kommission, der natürlich auf sehr unterschiedliche Resonanz trifft. Das sieht man auch, wenn man im Internet mal eingibt, Meinungen zu Omnibus-Vorschlag, dann bekommt man alles von, das ist das Schlimmste, was hätte passieren können, bis hin zu, das darf nur der Anfang sein, es muss noch viel weitergehen. Im Kern ist es aber so, dass dieser Gesetzgebungsprozess jetzt durch das EU-Parlament und durch den EU-Rat läuft. Eine Einigung wird so für Ende 2025 erwartet oder Anfang 2026. Und bis dahin gilt erstmal all das, was bisher gilt. Das ist, glaube ich, auch schon wichtig, das auf dem Schirm zu haben. Es wird Vereinfachungen geben. Aber ja, die Unternehmen, die bisher jetzt von der CSRD betroffen sind, die sind das auch erstmal weiterhin, solange es keine Rechtsänderungen gibt. Und je nachdem, wo man jetzt im Prozess steht, aber da kommen wir vielleicht auch später noch zu,
ja,
ist das natürlich schon eine andere Erwartungshaltung perspektivisch, wie intensiv man sich damit beschäftigt. Aber ich glaube, für den Moment muss man sagen, vieles von dem, was angekündigt ist, ist noch nicht Rechtsgrundlage. Also es macht schon Sinn, da die einschlägigen Newsletter im Blick zu behalten.
Ja, und jetzt mal runtergebrochen für unsere KMUs, was heißt das an der Stelle?
Ja, erstmal vermutlich, je nachdem, mit welchen Kunden Sie oder Großkunden Sie bisher zusammenarbeiten, dürfen Sie davon ausgehen, dass Sie einfach für das Lieferkettenreporting, außer wenn Sie Tier 1 sind, nicht mehr unmittelbar betroffen sind. Mhm. Wenn dann nur nach dem geringeren Standard, da macht es dann vielleicht Sinn, noch einfach mal reinzuschauen, was da so von Unternehmen vielleicht an Daten kommt. Das Thema direkte Berichtspflicht ist für KMU quasi erstmal vom Tisch. War auch, sie standen noch vorher nicht im Fokus, aber es war eben dieser sogenannte Trickle-Down-Effekt, dass es also sie trotzdem indirekt betroffen sind. Da sind jetzt schon eine Menge Filter eingebaut worden oder, sage ich mal, Sicherheitsnetze, um wirklich sicherzustellen, dass KMU möglichst wenig davon betroffen sind. Ja, und eben die Taxonomieberichte, das entfällt auch, wobei da auch die meisten KMU vorher nicht betroffen waren. Was bleibt, muss man vielleicht auch umgekehrt fragen. Ich glaube, es wird weiter so sein, dass große Kunden nach bestimmten Daten fragen werden. Keiner hat da so ganz genau, glaube ich, auf der Uhr, was das ist. Das hängt von dem Unternehmen ab, wie genau die sich daran halten. Und eben auch, welche Datenpunkte genau jetzt wie verpflichtend sind, welche nicht. Das ist ja alles noch in der Mache. Ne? Es ist nicht entschieden. Aber bestimmte Kerndaten, da kann man sich, glaube ich, schon dran orientieren, wenn es jetzt um CO2-Daten geht und so weiter. Das wird auch weiter erforderlich sein. Banken und Investoren fragen danach. Das wird sich dadurch, glaube ich, kaum ändern, weil die eben weniger dereguliert sind. Öffentliche Ausschreibungen werden das weiterhin erfordern. Also ich glaube, davon auszugehen, super, jetzt wird das wieder zurückgedreht. Ich muss mich überhaupt nicht damit beschäftigen, würde ich jetzt nicht sagen.
Ja. Hast du vielleicht noch ein paar Do's and Don'ts für unsere KMUs sozusagen?
Unbedingt ein Stück weit den Überblick behalten. Mhm. Also ich glaube, dass der Kernpunkt, wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist gerade für KMU aus meiner Sicht nicht das Reporting. Das Reporting ist ja das, was am Ende von einem Prozess steht, wenn man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Der Kernpunkt ist aus meiner Sicht zu verstehen, erstens, inwiefern besteht ein Risiko für mein Kerngeschäft durch die Nachhaltigkeitstransformation. Das kann von Rohstoffen sein, das kann einfach zusätzliche Kosten sein, die auf einen zukommen und so weiter. Das heißt, man sollte unabhängig davon, ob man jetzt reportingpflichtig oder nicht, verstehen, bin ich von Risiken betroffen? Mhm. Verdiene ich in 5 bis 10 Jahren in den Märkten, in denen ich aktuell Geld verdiene, noch so ähnlich Geld oder kann sich da sehr schnell, sehr stark was verändern? Das ist absehbar. Also das ist jetzt kein reines Ratespiel, da kann man schon ein bisschen drauf gucken. Das nennt man so das nachhaltigkeitsinduzierte Risikoprofil. Mhm. Das andere ist das Chancenprofil. Wenn ich jetzt ein KMU bin und ich sage, Nachhaltigkeit ist für mich nur Bürokratie, das sind nur Kosten und das nervt primär, ich will mich damit nicht beschäftigen, dann würde ich zumindest sagen, man sollte sich einmal überlegen, ob es nicht eine Chance gibt, zumindest perspektivisch, an dieser Nachhaltigkeitstransformation, die ja nun mal stattfinden wird, ob wir das wollen oder nicht, weil wir gar keine andere Chance haben, und an diesen Billionen an Dollar und Euro, die da reinfließen in diese ganzen Wenden, ob da nicht eine Möglichkeit geht, da auch ein paar Euro von abzugreifen. Also zu sagen, ich ignoriere das einfach, dass das stattfindet, und auch die Investitionsströme. Und ich schaue mir auch nicht an, ob ich daran mit Geld verdienen kann, an diesem Umbau der Wirtschaft. Das würde ich sagen, ist zumindest mal nicht optimal. Hm. Das sind Do's. Also ich würde sagen, schauen, Marktanalysen machen. Wo kann ich Geld verdienen mit Nachhaltigkeit? Und wo ist das, was ich jetzt mache? Welchen Risikoappetit habe ich eigentlich? Und habe ich eigentlich auf dem Schirm, wie viel Risiko ich eingehe, wenn ich nichts mache? Wenn es um harte Daten geht, mit Kunden sprechen, ich glaube, das ist das Einfachste, einfach mal anrufen und im Zweifel fragen, wenn man eine Mail schreiben und sagen, ich lese hier, da passiert eine Menge im Bereich Regulatorik, was kommt denn hier auf uns zu in den nächsten 1,5 Jahren, was braucht ihr von uns? Ich glaube, da kann man sich dann auch eine Menge lesen in diesen Dokumenten sparen, weil dann irgendwann wird es ja doch recht konkret. Ja, was sind die Don'ts? Ich glaube, ein Fehler wäre, Nachhaltigkeit abzuschreiben.
Ja.
Generisch als Thema. Ich glaube, der Begriff ist im Moment durch. Und der ist vielleicht auch in der Zukunft durch. Früher war ja vieles, was gar nicht unter Nachhaltigkeit gefasst wurde, wurde schon einfach gemacht, sei es Umweltmanagement oder dergleichen. Und dann war es irgendwann so eine Art, ja, gehypter Begriff. Man konnte fast überall Nachhaltigkeit draufschreiben und alle fanden es erstmal toll, so als Fridays for Future sein Hoch hatte. Jetzt sind wir, glaube ich, in einer sehr starken Gegenbewegung, wo, ja, sage ich mal, mit Nachhaltigkeit gerade überhaupt nicht punkten kann, zumindest mit dem Begriff nicht. Aber die Punkte, die dahinter stehen, die werden sich nicht wirklich verändern. Also weder die Investoren, also ob jetzt da gerade eine Regierung sagt, das ist jetzt gerade just jetzt in den nächsten 2, 3 Jahren hoch bei Ihnen auf der Agenda oder nicht, das ändert nicht die Rahmenbedingungen. Die Investoren haben verstanden, dass da bestimmte Risiken mit einhergehen. Und ich glaube auch, der Großteil der Gesellschaften hat das einigermaßen verdaut und verstanden. Und es macht Sinn, sich das anzugucken, Reporting hin oder her. Ich glaube, man muss für sich herausfinden im Kern, wie kann ich daran Geld verdienen und wo muss ich einfach ein bisschen aufpassen, wenn ich in der Zukunft noch Geld verdienen möchte.
Hast du ein Fazit in einem Satz für uns?
Ja, dass die EU gerade versucht, eine bessere Balance zu finden zwischen Nachhaltigkeit in den Augen behalten oder also zumindest nicht aus den Augen zu verlieren, aber gleichzeitig auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja, das ist tatsächlich nicht so einfach. Ich glaube, für auch alle Nachhaltigkeitsbeteiligten also auch wir selber am CSCP und in vielen Diskussionen, die ich führe, es ist immer wieder schwierig zu verstehen, okay, ist das Reporting, ist da jetzt zu viel gefordert worden, brauchen wir das nicht? Wie viel braucht es? Es gibt ja nicht immer auf alles richtige Antworten. Das ist ja teilweise auch ein Probieren, ne? Ich denke, für KMU heißt es im Moment, es ist jetzt das, was sich alle wünschen. Es gibt jetzt weniger Zwang. Guter Zeitpunkt, den Spielraum vielleicht zu nutzen, um ja, nach Innovationen, nach Chancen zu suchen.
Klasse. Arne, es war wie immer schön mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Ich danke dir sehr und sage einfach mal bis bald. Ich denke, wir hören uns wieder.
Ich freue mich darauf. Danke für die Einladung.
Damit verabschiede ich mich und sage bis bald, Ihre Eva Behrer-Ritter. Wenn Sie jetzt irgendwelche Fragen zu Thema Regulatorik oder Omnibus haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an geschäftsstelle@wertnetzwerke.de. Wir beantworten Sie gern. Unter www.wertnetzwerke.de finden Sie weitere Termine. Schauen Sie vorbei und melden Sie sich an. Wir freuen uns auf Sie. Das Mittelstand Digitalzentrum Wertnetzwerke gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Das Mittelstand Digital Netzwerk bietet mit dem Mittelstand Digitalzentren und der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ermöglicht die kostenfreie Nutzung der Angebote für Mittelstand Digital. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de.